Ja, guten Morgen. Es geht nur um dich. Es geht nur um Jesus. Und das ist mein Wunsch auch heute Morgen, dass es nur um Jesus geht. Aber wenn wir jetzt so unsere Tage betrachten, die letzten Tage vor allem, dann kommen wir häufig eher zu dem Entschluss, es ist zum Davonlaufen. Schon wieder droht ein verschärfter Lockdown, vielleicht sogar noch vor Ostern. Und jeder Funken nach mehr Normalität ist so schnell erloschen, wie er angezündet wurde. So ganz unbeschwerte Kontakte zu pflegen, wenn jemand Geburtstag hat, ihn in den Arm zu nehmen oder sowas. Wer hat gedacht, dass das jemals so kaum oder gar nicht mehr möglich ist? Wir wollten eigentlich nächste Woche nach Berlin und ich hatte dort zwei Dienste eigentlich, aber wir hatten oder haben keinen so richtigen Frieden darüber und haben jetzt den Termin abgesagt. Ja, wäre schön gewesen, aber unter den Bedingungen ist es schwierig. Und auch dieses Impfchaos hebt auch nicht gerade die Laune. Es ist zum Davonlaufen, die Frage ist nur, wohin sollen wir eigentlich laufen? Selbst wenn es Corona-freie Flecken auf dieser Welt gibt, auch dort wird uns kein Paradies erwarten, weil dort vielleicht andere Gefahren lauern oder Einschränkungen und von irgendwas müssen wir auch leben. Also das geht ja auch nicht einfach davon zu laufen. Aber es ist zum Davonlaufen, so dachten auch die Jünger von Jesus, als eine Truppe römischer Soldaten in den Garten Gethsemane eindrang, um Jesus zu verhaften. Und angeführt noch von einem aus ihren eigenen Reihen, von Judas, diesem Verräter, der aus lauter Geldgier Jesus verriet und damit, wenn man so will, das Leben der Jüngergemeinschaft zerstörte. Und als es für die Jünger dann zu gefährlich wurde, was machten sie? Sie liefen alle davon und rannten um ihr Leben. Alle ohne Ausnahme, auch dieser Petrus, Johannes, Jakobus, all diese Säulen der Gemeinde später, die rannten alle davon in Gethsemane. Und Jesus hatte sie extra mitgenommen. In Gethsemane war die schwerste Stunde, die schwerste Entscheidung für Jesus. Und er hat im Gebet gerungen, es war ein Gebetskampf. Und sie sollten bei ihm sein, sie sollten ihn unterstützen. Und was machten sie? Sie schliefen alle ein, mehrfach. Alle sind eingeschlafen. Und als er festgenommen wurde, da liefen alle davon, was für tolle Nachfolger. Aber ich frage mich, was hätte ich getan in dieser Situation? Im Nachhinein ist es einfach, die Jünger für ihr Verhalten zu kritisieren, weil wir ja wissen, wie alles ausgegangen ist. Aber wenn wir uns in ihre Lage versetzen, können wir verstehen, warum sie davongelaufen sind. Es wurde ihnen ja alles geraubt, was ihnen im Leben wertvoll und wichtig war. Die wunderbare Zeit mit Jesus, die war jetzt vorbei. Und es sah so aus, als ob die Feinde jetzt den Sieg davongetragen hätten. Es gab ja immer wieder solche Situationen und da heißt es immer wieder in den Evangelien, und Jesus ging mitten durch sie hindurch. Das war ja nicht das erste Mal, dass sie ihn umbringen wollten. Und dieses Mal konnten sie ihn festnehmen. Und dann noch der Zorn über diesen feigen Verräter, der den Hals nicht vollkriegen konnte, dem hätte man die Kasse schon gar nicht geben sollen, dieser geldgierige Judas. So dachten sie vielleicht. Ihre Zukunft war im Eimer. Alles war vorbei, da kann man nur noch davonlaufen. Aber Moment, es gibt einen, der lief nicht davon, zumindest nicht sofort. Und Markus berichtet von dem. Markus 14, Vers 50 bis 52, da heißt es, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib, doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Der junge Mann, der zögerte zunächst. Er lief nicht gleich davon wie alle anderen, sondern folgte Jesus zunächst nach. Aber als die Soldaten auch ihn verhaften wollten, ihn gerade packen wollten, Da dieser alles waren, rannte davon ums nackte Überleben ganz buchstäblich. Und genau diesen jungen Mann wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir starten ja heute eine Predigtserie über Personen der Ostergeschichte, des Ostergeschehens. Und ich möchte heute den Anfang machen mit diesem jungen Mann, dessen Name eigentlich hier gar nicht genannt wird. Wer war er? Und was wissen wir von seiner Lebensgeschichte und was können wir von ihm lernen? Das soll uns heute beschäftigen. Wer war dieser junge Mann? So hundertprozentig lässt es sich nicht sagen, aber fast alle Ausleger gehen davon aus, dass es Markus selbst war. Also dieser Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Er berichtet also hier von sich selber. Er war so ehrlich, dass er diese peinliche Szene seiner Biografie in sein Evangelium aufgenommen hat, allerdings ohne seinen Namen, denn er wollte ja auch, dass die Aufmerksamkeit der Leser nicht auf ihm, sondern auf Jesus gelenkt wird. Wie sah seine Lebensgeschichte aus? Was wissen wir von ihm? Und da möchte ich euch hineinnehmen in dieses interessante Leben dieses jungen Mannes. Zunächst einmal fällt schon auf bei seinem Namen, er trug einen Doppelnamen, er hieß eigentlich Johannes Markus. Johannes war sein hebräischer Name, Johannes heißt übersetzt Gott ist gnädig, und sein zweiter Name war ein lateinischer, ein römischer Name, Markus, griechisch Markos, heißt eigentlich, ich habe mal nachgeschaut, der Hammer, der kriegerische, geweiht dem Gott Mars oder irgend sowas. Also es gibt auch andere Deutungen, ist auch nicht so wichtig. Warum hat er einen zweiten Namen? Es lässt sich nur vermuten, dass er Beziehungen zu Rom oder Italien hatte. Vielleicht, das vermuten auch manche, war sein Vater ein Römer. Seine Eltern, zumindest seine Mutter ist uns bekannt. Seine Mutter hieß Maria, eine Jüdin, die an Jesus glaubte, und sie war eine wohlhabende Frau, denn sie besaß ein großes Haus in Jerusalem, in dem viele Platz fanden, und sie hatte sogar Hausangestellte. Apostelgeschichte 12, Vers 12 und 13, da heißt es, nachdem er, also Petrus, über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin, also eine Hausangestellte, namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Also das Elternhaus des Johannes Markus war das Gemeindezentrum der Urgemeinde in Jerusalem. Vermutlich war es das gleiche Haus von Apostelgeschichte 1, wo die Jünger und Apostel beieinander waren, um auf das Kommen des Heiligen Geistes zu warten, wo sie im Gebet beieinander waren. Also Petrus ging dort aus und ein. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Elternhaus, das bleibt da nicht ohne Prägung, ohne Folgen. Und das wird Markus sicher geprägt haben. Wenn das Elternhaus, das zu Hause ein Gebetshaus und Gemeindehaus ist, dann bleibt das nicht ohne Wirkung auf die ganze Familie. Darauf liegt, denke ich, ein besonderer Segen. Und deshalb war auch Gastfreundschaft ein Element der Urgemeinde, was wir heute gar nicht mehr so nachvollziehen können. Es ist etwas ganz Wichtiges, was zum Gemeindeleben gehört, dass Menschen, die zur Gemeinde gehören, ein offenes Haus, eine offene Wohnung haben und Gastfreundschaft pflegen. Das können wir lernen aus dieser Urgemeinde. Und vermutlich hat Markus in diesem Umfeld zum Glauben an Jesus gefunden, und zwar durch Petrus. Denn Petrus bezeichnet ihn später als seinen geistlichen Sohn. 1. Petrus 5, Vers 13. So kann man davon ausgehen. Sein Vater wird nicht erwähnt. Vielleicht war er bereits gestorben oder ein römischer Nichtchrist und er wird deshalb nicht genannt. Das finden wir zum Beispiel auch bei Timotheus, auch dessen Vater wird nicht genannt, auch vermutlich ein römischer Nichtchrist. Und das würde auch die missionarische Zielrichtung des Markus-Evangeliums erklären, das vor allem an die römische Welt adressiert war. Markus ist das Evangelium für die Römer, für die Nichtjuden, für die, die keine Ahnung haben. Deswegen finden wir in keinem Evangelium so viel Erklärungen von Sitten und Gebräuchen des Judentums. Markus erklärt das alles für die Römer. Dann gab es noch ein prominentes Familienmitglied in dieser Familie, Verwandtschaft. Er war nämlich mit einem der wichtigsten Missionare der Urchristenheit verwandt, Barnabas. Den kennen wir aus der Apostelgeschichte, der Vetter des Barnabas. So wird Markus bezeichnet in Kolosser 4. Und Barnabas war ein Levit, das heißt, er stammte aus dem jüdischen Priestergeschlecht. Und Barnabas, das war so der Seelsorger der Urgemeinde. Sein Name entspricht seiner Berufung, denn Barnabas heißt Sohn des Trostes oder der, der andere ermutigt. Das ist die Aufgabe eines Seelsorgers, eines Sohn des Trostes, eines Barnabas, der, der andere ermutigt. Apostelgeschichte 4, Vers 36 steht es dort. Und zwar hatte er ein besonderes Herz für die Not der Menschen. Er war der Erste, der seinen Acker verkauft hat, als Menschen in Not kamen in der Urgemeinde. Er hat eine Geldspende an die notleidende Gemeinde in Jerusalem überbracht, Apostelgeschichte 11. Und er verstand auch die Ängste der Gemeindemitglieder, als der bekehrte Saulus, kurz vorher hat er die Gemeinde verfolgt bis aufs Blut, und dann ist ihm Jesus begegnet, er hat sich bekehrt, er hat zu Jesus gefunden und kurze Zeit später wollte er zu dieser Gemeinde gehören, die er kurz vorher verfolgt hat. Da könnt ihr verstehen, dass die Gemeinde zunächst mal skeptisch war. War das jetzt die neue Masche von Paul, von diesem Saulus? Und Barnabas hat das verstanden und er hat ihn eingeführt, dass er Zugang zu dieser Gemeinde gefunden hat. Apostelgeschichte 9. Barnabas und Paulus nahmen dann später diesen jungen Markus mit von Jerusalem nach Antiochien. Und er sollte sie als, wie es in diesem Text heißt, als Helfer oder Untergebener auf ihrer ersten Missionsreise unterstützen. Also so eine Art Missions-Azubi. Da hat Barnabas seinen Neffen mitgenommen. Ja, wer mit so jemandem verwandt ist, hat eigentlich den idealen Mentor. Markus hatte also die besten Startbedingungen, um ein erfolgreicher Missionar zu werden, denn er hatte ja ein Herz für die Mission, oder? Einerseits schon, aber es ist schön, wenn man ein christliches, ein gläubiges Elternhaus hat, aber das hat natürlich auch andere Seiten. Und es ist nicht so, dass der Glaube der Eltern einfach so übertragen werden kann auf die Jungen. Das wünschen wir uns gern als Eltern, dass man ja den Glauben einfach so auf die Kinder übertragen kann. Das wäre die einfachste Lösung. Aber Gott hat das anders vor. Jeder Mensch, und wenn er noch so christlich erzogen ist, soll sich selbstständig entscheiden. Es gab so im Leben des Markus so ein schwarzer Fleck, der ihn hinderte, im Glauben zu reifen. Und vielleicht war dieses Erlebnis im Garten Gethsemane so eine Art traumatische Erfahrung für ihn, die ihn immer wieder einholte und ausbremste. Es führte, wie man heute sagen würde, zu einer Lebenskrise bei ihm. Wie kam es dazu? Ja, seine Lebenskrise, diese Krise begann, als er mit Barnabas und Paulus auf der ersten Missionsreise unterwegs war. Schon bei der ersten Station auf der Insel Zypern, da wurde es gefährlich. Da gab es nämlich so einen Magier, einen Zauberer namens Elymas, der leistete heftigen Widerstand gegen das Evangelium, das Paulus verkündigte. Er wollte, dass der Publius, dieser sein Chef mehr oder weniger, der über diese Landschaft der Chef war, er wollte nicht, dass der zum Glauben kam. Und es waren auch dämonische Mächte im Spiel. Also das war nichts Kindisches oder sowas, sondern es waren wirklich Dämonen im Spiel. Und Paulus nennt ihn sogar einen Sohn des Teufels, diesen Elymas. Und er schlägt ihn in der Autorität von Jesus mit Blindheit. Also da hat das war wirklich in der Vollmacht Jesu gesagt und der konnte dann nichts mehr machen. Er war außer Gefecht gesetzt. Und Markus, dem wurde es ganz anders, wenn das schon so anfing, dem wurde es gleich zu heiß. Und was macht er? Er verlässt das Missionsteam auf der Stelle und rennt davon, Hals über Kopf, als es zu gefährlich wurde, wie im Garten Gethsemane, so ähnlich. Und deshalb kehrte er zurück nach Jerusalem, heim zur Mama, heim zur schönen Gemeinde, zur Heimatgemeinde, wo alles viel harmonischer war. Vielleicht hat er in dem behüteten christlichen Zuhause nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Wir wissen es nicht. Vielleicht war diese Missionsreise eine Nummer zu groß und der Barnabas hat ihm vielleicht zu viel zugetraut. Ist nur eine Vermutung. Also er hatte versagt, schlicht gesagt, als Helfer im Missionsteam. Er hatte sich selbst disqualifiziert. Die Frage ist nun, war das Thema Mission nun für ihn erledigt oder gab es noch eine zweite Chance? Da ist es natürlich gut, wenn man so einen Onkel wie Barnabas hat. Der wollte nämlich 2 Jahre später etwa seinen Neffen wieder mitnehmen auf die zweite Missionsreise. Aber Paulus war ganz anderer Meinung. Und es kam zu einem so heftigen Streit zwischen Paulus und Barnabas. In der Lutherübersetzung heißt, sie kamen scharf aneinander, mit dem Ergebnis, dass sie sich getrennt haben. Also Barnabas reiste dann mit Markus, zu zweit reisten sie nach Zypern und Paulus nahm Silas mit und reiste nach Syrien und Zilizien. Zack, so eine Trennung zwischen diesen Größen der ersten Christenheit. Wer hatte recht? Schwer zu sagen, die Apostelgeschichte gibt keine Wertung ab. Paulus hatte den Standpunkt, dass Markus als Missionar nicht geeignet war. Barnabas wollte ihm eine zweite Chance geben. Was war richtig? Auch das können wir nicht sagen. Wenn Mitarbeiter Verwandte sind, ist das immer etwas schwierig. Da ist man ja auch nachsichtiger vielleicht, als wenn es nicht so wäre. Und es prallen hier 2 gegensätzliche Typen aufeinander. Barnabas, der Seelsorger, Paulus, der Pioniertyp. Das sind 2 völlig verschiedene Typen. Paulus sah das Risiko für die Mission, Barnabas die Chance für einen Menschen. Und das hat da irgendwie zum Knall geführt. Und die Beziehung zwischen Paulus und Markus war natürlich auf dem Tiefpunkt. Ja, nun könnten wir fragen, immer wenn ich an die Stelle komme, habe ich das zwar schon oft gelesen, aber dann frage ich mich immer wieder, darf es so einen Streit unter Christen überhaupt geben? Es ging ja nicht um persönliche Dinge hauptsächlich, sondern um Mission, um die Verkündigung des Evangeliums, um geistliche Anliegen. Aber wenn wir die Geschichte der Urgemeinde betrachten und die Kirchengeschichte, dann gab es immer wieder solche Auseinandersetzungen, um den richtigen Kurs zu finden in Mission und Gemeinde. Und ich denke, die Auseinandersetzung ist gar nicht unbedingt das Problem, sondern wie sie geschieht und was gefährlich ist, ist, wenn Menschen in diesem Prozess zermalt werden und da irgendwie zerstört werden. Wie mag sich Markus gefühlt haben? Stellen wir uns das mal vor. Er stand zwischen Paulus und Barnabas. Wegen ihm kam dieser Streit, weil er versagt hatte. Letztlich trennten sich die dynamischsten Missionare der ersten Christenheit. Und wenn das keine Lebenskrise auslösen kann, dann weiß ich auch nicht. Aber ich denke, dass er sich in dieser Krise seinem schwarzen Fleck in seiner Biografie, seinem Trauma, wenn man so will, gestellt hat. Denn das Erstaunliche ist, etwa 10 Jahre später hören wir vom gleichen Johannes Markus als Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und zwar einer, nicht nur so ein Hiwi, sondern einer, der von Paulus sehr wertgeschätzt wurde. Also die Beziehung zwischen Markus und Paulus muss demnach wieder in Ordnung gekommen sein und Markus unterstützte ihn, als Paulus in Rom war, in seiner ersten Gefangenschaft. Das finden wir in den Grußlisten der Gefangenschaftsbriefe, die sind in dieser Hinsicht auch ganz interessant. Philemon 24 heißt es, mein Mitarbeiter Markus und so weiter. Und in Kolosser 4 zählt Paulus auf, Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird, vom jüdischen Volk, sind diese drei, also inklusive Markus, die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie, also auch Markus, sind mir ein großer Trost geworden, schreibt Paulus an die Kolosser. Markus war sogar mit einem der engsten Mitarbeiter von Paulus unterwegs, mit Timotheus. Und Paulus bittet Timotheus, Markus mit nach Rom zu bringen. Das war am Ende der zweiten Gefangenschaft, kurz vor seinem Märtyrertod. Sein Urteil über Markus fällt jetzt ganz anders aus als bei diesem Streit mit Barnabas. 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe, schreibt Paulus. Und nicht nur das, dieser Markus war auch zugleich Mitarbeiter des Apostels Petrus. Wir wissen ja, er kam durch Petrus zum Glauben. Und auch der hielt sich in Rom auf. Also er hatte besondere Vorliebe. Das war der Ort seiner Berufung, irgendwie Rom. Petrus war ja sein geistlicher Vater und Markus diente ihm als Sekretär. Nach dem Kirchenvater Irenäus war Markus der Übersetzer des Petrus in Rom. Da Markus kein Augenzeuge von Jesus war, er war ja kein Apostel, bestand die Hauptquelle für sein Evangelium aus dem, was er von Petrus hörte. Und kurz vor oder nach dem Märtyrertod von Petrus verfasste Markus sein Evangelium. Und zwar in erster Linie für die Christen in Rom. Die hatten die Predigten des Petrus gehört und wünschten sich schriftliche Aufzeichnungen. Und aus diesem Grund entstand das Markus-Evangelium, das Markus, es ist letztlich auch das Petrus-Evangelium, weil er aus dem Bericht des Petrus da alles wusste. Und nach geschichtlichen Überlieferungen, Eusebius schreibt in seiner Kirchengeschichte, dass Markus der erste Bischof der Gemeinde von Alexandria in Ägypten war und der römische Märtyrerkalender listet seinen Namen unter dem 25. April mit Todesort Alexandria auf, wobei das Jahr unbekannt ist. Er starb also vermutlich auch als Märtyrer. Aus einem, der davonlief, wurde ein Märtyrer. Nach geschichtlichen Überlieferungen haben venezianische Seefahrer Reliquien des heiligen Markus, also aus Alexandria mitgebracht und ihn in ihrer Markuskirche in Venedig deponiert. Heute die Basilica di San Marco. Diese kann man heute noch besichtigen. Ja, was können wir aus seiner Geschichte lernen? Wir sind sicher andere Typen. Wir laufen ja nicht davon, wenn es brenzlig wird, oder? Ihr seid ja alle mutige Helden, ich genauso. Wir gehen doch Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Ach, Schwierigkeiten, was soll das? Probleme, wo sind sie? Also ich kann es nicht so von mir sagen. Und vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, in denen du versagt hast, in denen ich versagt habe. Und das plagt uns, das kann uns plagen und uns ausbremsen in unserer geistlichen Entwicklung. Wenn solche Traumata in unserem Leben, solche Versagensmomente auch später wieder immer wieder im Kopf sind, dass wir denken, ja, jetzt versage ich doch wieder. Ja, Markus war so einer, aber er hat daraus gelernt. Aus einem, der davonlief, wurde ein treuer, zuverlässiger Mitarbeiter. Er überwand sein Trauma aus dem Garten Gethsemane und von der ersten Missionsreise. Er hat nach seinem Scheitern nicht alles hingeworfen, sondern sich seinem Versagen gestellt und ist daran gereift. Und dass er sogar in seinem Evangelium über sein Versagen sprechen kann, normal kann man da eigentlich nicht mehr so drüber reden, das zeugt dass er es bewältigt hat und das zeugt auch von persönlicher Größe. Er steht zu seinen Fehlern, aber bleibt nicht daran stehen und das kann auch uns Mut machen. Paulus und Petrus halfen ihm dabei. Sie gaben Markus eine neue Chance, als Mitarbeiter sich zu bewähren. Und sie gewährten ihm auch den Freiraum zur Veränderung. Sie waren nicht geprägt von diesem Schwarz-Weiß-Denken, das wir heute auch oft immer wieder finden, einmal Versager, immer Versager. Nein, sie gaben ihm eine Chance. Gut, wenn es solche Leute auch in christlichen Gemeinden gibt. Es ist letztlich Jesus, der Markus verändert hat. Er heilte sein Trauma. Er machte aus einem, der gerne davonlief, einen treuen Mitarbeiter. Denn Jesus sieht nicht auf unser Versagen, sondern auf das, was er aus uns machen kann. Er ist der Gott der zweiten Chance. Er sieht unser Veränderungspotenzial und nicht unsere Fehler. Er reitet nicht ständig, wie es manche Menschen machen, auf unserem Versagen oder auf unserem Fehler rum, sondern er weiß ganz genau, wo er mit uns hin will. Er sieht das Potenzial, das wirklich in uns steckt, das wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Gaben, die vielleicht noch schlummern irgendwo. Wir haben in unserer fortlaufenden, in dieser Bibelgruppe 1. Korinther gelesen, die Gaben 1. Korinther 12 bis 14. Ja, vielleicht stecken da Gaben drin, die du hast und vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Also lass dich nicht von deinen Fehlern, von deinen Traumata ausbremsen, sondern erkenne das Potenzial, das Jesus in dich hineingelegt hat und lass es dir zeigen. Die Biografie von Markus macht uns Hoffnung. Wir müssen nicht an unserem Versagen stehen bleiben. Wir müssen nicht uns von schlechten Erfahrungen abhalten lassen, Jesus zu dienen. Ich denke, dass eine der wichtigsten Lektionen in der Nachfolge Jesu darin besteht, Schwierigkeiten auszuhalten und eben nicht davon zu laufen, standhaft zu bleiben. Und dass diese Kraft haben wir nicht aus uns selbst, sondern allein durch Jesus. Sein Sieg wird zu unserem Sieg, wenn wir mit ihm leben. Auch gerade in diesem 1. Korintherbrief, da heißt es ziemlich am Schluss, im letzten Kapitel, 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ganz am Schluss, 1. Korinther 16, heißt dann, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was er tut, von der Liebe bestimmen. So sagt es Paulus so kurz und sage ich. Aber dieses Dranbleiben, dieses Unbeirrtsein, dieses Standhaftbleiben, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir im Laufe unseres Lebens lernen dürfen. Zum Schluss noch mal kurz zurück zum Garten Gethsemane. Die Jünger liefen davon. Dabei hätten sie es doch eigentlich besser wissen müssen. Denn Jesus hatte ihnen mehrfach und sogar kurz bevor das geschehen war, gesagt und angekündigt, was mit ihm geschehen würde. Er hat 3-mal ihnen gesagt, dass er leiden muss, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen wird. 3-mal hat er es gesagt. Und dass sein Leidensweg nicht die Folge einer menschlicher Willkür war, also die Soldaten, die konnten ihn nicht einfach so festnehmen, sondern es war eine göttliche Notwendigkeit, dass die Schrift des Alten Testaments und auch im Neuen Testament erfüllt wird. Der Menschensohn musste diesen Weg gehen, sonst hätte es keine Erlösung gegeben, sonst würden wir heute noch unerlöst hier sitzen und wären Sklaven unserer Sünde. Was hier geschah, war längst vorausgesagt und eigentlich hätten es die Jünger ja wissen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie diesen schmerzlichen Gedanken einfach verdrängt haben oder ihn nicht wahrhaben wollten. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass wir müssten es eigentlich besser wissen, dass Christsein gefährlich werden kann, dass es Schwierigkeiten gibt. Das lesen wir in der Bibel in vielen Stellen. Es gibt kein konfliktfreies Christsein. Und das gilt auch noch mehr in der Zukunft. Es geht einfach auch nicht alles so weiter wie bisher. Schwierige Zeiten gehen von der Wiederkunft Jesu voraus, davon lesen wir. Der Feind bläst zur letzten Attacke, bevor er endgültig besiegt wird. Im Kopf wissen wir das vielleicht, Aber wir verdrängen es vielleicht gern, auch wie die Jünger, weil das unangenehm ist, weil das uns vielleicht nicht passt. Aber am Ende steht der Sieg Jesu. Das ist das, was das Entscheidende ist. Wer wissen will, wie die Weltgeschichte ausgeht, der lese Offenbarung 22. Da tritt der Sieger auf und da wird klar, dass alle Feinde überwunden sind. Entscheidend ist, wer am Ende gewinnt. Ja, zum Davonlaufen? Nein, es ist nicht zum Davonlaufen. Warum? Weil Jesus nicht davongelaufen ist, weil er seinen Weg entschlossen bis zum Ende gegangen ist. Gut, dass Jesus nicht davongelaufen ist. Er war ja ganz Mensch und hätte auch so handeln können. Aber er hat sich entschieden, um unserer Rettung willen, den Leidensweg zu gehen. Es heißt so schön bei Luther, Lukas 9, Vers 51, er wandte sein Angesicht stracks nach Jerusalem. Also entschlossen, ausgerichtet nach Jerusalem, dem Ort des Leidens. Er ging fest entschlossen den Weg ans Kreuz, um den Willen des Vaters und damit die Schrift zu erfüllen. Ja, wisst ihr, das ist so etwas, ich habe mich schon, lese ja jedes Jahr die Passionsgeschichte, habe auch oft über Texte darüber gepredigt, aber was mich dieses Jahr ganz besonders an diesem Passionsgeschehen ganz neu fasziniert, ist diese Tatsache, weil Jesus nicht davon gelaufen ist, gibt es für dich, gibt es für mich ewiges Leben. Weil er auferstanden ist, steht uns eine hoffnungsvolle Zukunft bevor. Ganz gleich, was dieses Jahr noch alles passieren kann, es ist nicht zum Davonlaufen, weil Jesus nicht davongelaufen ist. Und in allen Situationen, in denen sich Verzweiflung breit machen will, dürfen wir unseren Blick auf den Auferstandenen richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn sich etwas verändern soll, kann in unserem Leben, dann allein durch Jesus, allein durch seine Gnade, allein durch das Evangelium. Da hilft kein Gesetz und keine Moral. Das Gesetz kann uns vielleicht sagen, was sich ändern soll. Und deshalb ist das Gesetz ja auch gut. Aber das Gesetz gibt keine Kraft, hat kein Potenzial, die Veränderung herbeizuführen. Das kann allein Jesus durch seine Gnade. Die Gnade bewirkt in dir, was von außen her unmöglich ist. Gestern war Frühlingsanfang und jetzt blüht die Natur wieder auf. Die Vögel beginnen wieder ihre Lieder zu singen. Wer hat das denen gesagt? Wer hat der Natur gesagt, dass sie blühen soll? Kein Mensch kann das. Nur Gott, der Schöpfer allen Lebens, bewirkt das jedes Jahr zur gleichen Zeit. Und er kennt auch alle Phasen unseres Lebens. Er weiß, wie unser Leben auch wieder neu aufblühen kann. Und so macht uns die Geschichte dieses unscheinbaren Jünglings, der nur am Rand der Passionsgeschichte eigentlich vorkommt, viel Mut. Davonlaufen lohnt sich nicht, sondern mit Jesus weiterzugehen. Und das wünsche ich mir persönlich und euch allen. Amen.